Ah, ich hatte gestern noch gehofft, ich könnte Sie heute an einem deutlich spürbaren Frühlingssonntag begrüßen. So begrüße ich Sie einfach nur an einem Sonntag. Auch schön mit Regenschauern und dicken Wolken. Immerhin, es ist wieder Sonntag geworden und wieder den Weg zu mir gefunden, worüber ich mich sehr freue, hat Bischof Christian Stäblein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Aber die Sonne der letzten beiden Tage, die hat schon gut getan,
ja,
oder?
Also mir auf jeden Fall. Heute hängt es wieder an Ihnen, für strahlend schöne Aussichten zu sorgen.
Die sonnige Botschaft Gottes. Ja. Wenn Sie das so meinen, genau. Ja, wir werden sehen oder besser hören. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ja, ich schau mal. Nee, so richtig viel Sonne haben Sie anscheinend nicht abbekommen die letzten Tage. Kein Sonnenbrand zu entdecken auf Ihrem Gesicht, Herr Bischof. Kein Wunder. Sie hatten ja auch gestern und am Freitag Tagung des Kirchenparlaments. Ja. Synode heißt es in der Kirchensprache. Alle wichtigen Entscheidungen, die die gesamte Kirche in Berlin, Brandenburg und eben der schlesischen Oberlausitz angehen, werden da besprochen und entschieden. Und da gab es eine Idee, sich einem Beschluss der evangelischen Kirche in ganz Deutschland anzuschließen, dass ein Tempolimit eingeführt werden soll. Also nicht ein Tempolimit für Sitzungen, sondern so richtig auf der Straße. Also 80 auf der Landstraße und 100 auf der Autobahn. Und das als Selbstverpflichtung für alle kirchlichen Mitarbeitenden. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Also die evangelische Kirche in Deutschland hat es doch jetzt schon beschlossen, oder? Aber Sie hier in Berlin-Brandenburg müssen da jetzt trotzdem nicht mitmachen. Auf jeden Fall ist der Antrag ja auch abgelehnt worden. Bringen Sie mal für mich Licht auf den dunklen Asphalt.
Okay, ja. Sie haben recht. Die Empfehlung, so sollte man glaube ich sagen, die Empfehlung für ein Tempolimit gab es schon bundesweit von der evangelischen Kirche.
Ah, das ist ja nur eine Empfehlung.
Ja, und auch den Rat und die Bitte an die Regierung, doch ein Tempolimit baldmöglichst einzuführen. Das ist richtig, denke ich. Es ist eine Aufgabe der Politik und der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir umsteuern müssen und dass das auch in Reduktion und Selbstbeschränkung besteht. Unbedingt. Jetzt gab es dann bei uns eine Debatte, wie weit soll man das als Kirche den eigenen Mitgliedern vorschreiben oder empfehlen. Das berührt die Frage Freiheit, Verantwortung, Gebot. Das ist ein Nerv evangelischer Überzeugung. Und da hat die Mehrheit gesagt, wir brauchen die Vorschrift nicht, wir machen das so. Und den Rest regelt bitte der Staat. Das heißt nicht, dass es nicht eine ganz klare Position der evangelischen Kirche, auch unserer evangelischen Kirche, für den Klimaschutz gibt. Da herrscht ganz große Einigkeit.
Aber es hat auch eine Entscheidung gegeben, die ziemlich deutlich positiv mit Daumen hoch und 65 von 97 möglichen Stimmen im ersten Wahlgang ausgegangen ist. Nämlich die EGPO hat eine neue Präsidentin gewählt, Dr. Viola Vogel.
Ja, ich freue mich auf Frau Dr. Vogel. Eine herausragende Persönlichkeit in Diakonie und Gesellschaft. Sie kennt Kirchenverwaltung. Sie kennt Berlin, Brandenburg und Sachsen aus vielen Jahren Dienst, jetzt in Dresden. Und ich freue mich, dass wir auch wieder gesehen haben, evangelische Kirche kann Demokratie und das sehr fair und transparent.
Ja, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, wenn auch mit einer Sicht von ganz weit außen, eine sehr angenehme Person. Und ich konnte nämlich gleich das allererste Interview nach der Wahl mit ihr führen, sozusagen noch am Spielfeldrand. Wie fühlen Sie sich? Und das hören Sie heute Abend bei meiner lieben Kollegin Johanna Friese im Magazin Kreuzdame, 17 bis 18 Uhr. Es war insgesamt viel Action bei Ihnen in der letzten Woche, Herr Bischof, kann das sein? Ich meine, Klimakleber, Pressekonferenz in einer Kirche, in der St. Thomaskirche in Kreuzberg. Ich weiß ja von Ihnen, Sie haben das hier auch mehrfach schon gesagt, Sie heißen die Methoden der Klimaaktivistinnen und Aktivisten nicht für gut, verstehen aber deren Sorgen, so geht's mir übrigens auch, aber haben Sie nicht dennoch so ein bisschen die Angst oder ganz doll die Angst, dass Kirche allgemein bald gleichgesetzt wird mit, die finden auch Klimakleber und Kleberinnen super?
Na, lieber ist mir, man sagt, die Kirche baut Brücken des Gesprächs. Wir bauen Brücken und gibt auch denen ein Zuhause, die sich Sorgen machen, ganz tiefe Sorgen machen und die so schnell ausgegrenzt werden. Ich bin froh, dass wir als Kirche dafür offene Türen haben, auch für Menschen, die hoch engagiert sind im Klimaschutz. Und die Aggressionen, die es da im Moment gibt, zeigen mir, es ist richtig, dass wenigstens wir die Brücken nicht abbrechen, sondern eben Gesprächsräume öffnen. Wir wissen doch um die Herausforderungen der Klimakatastrophe. Es ist die Aufgabe dieser Generation.
Austausch statt Konfrontation. Oder? Ja. Von beiden Seiten ausgehend.
Okay. Unbedingt und Brücken nicht abbrechen.
ich finde das ja wichtig, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, die Woche noch einmal so hinter mir zu lassen, beziehungsweise noch einmal so durchzugehen, Revue passieren zu lassen, zu besprechen, zu durchdenken. Und dann auch mich einzulassen auf das, was mir der Gottesdienst bieten kann. Neue Perspektiven, neue Impulse, vielleicht, hoffentlich. Was hat der Sonntag, Herr Bischof, was hat er heute für eine Überschrift?
Ja, der hat einen lateinischen Namen mal wieder, Misericordias Domini. Das heißt zu Deutsch Barmherzigkeit Gottes. Der Sonntag von der Barmherzigkeit Gottes wird im Kirchenvolksmund wegen der Texte, die alle dazugehören, auch der Sonntag vom guten Hirten genannt. Das ist ein ganz alter Konfirmationssonntag, so wie letzte Woche auch schon. Ich verrate Ihnen was, es ist einer meiner Lieblingssonntage, weil ein Text vorkommt, na, wir hören ihn gleich, der gehört für mich zur Grundnahrung, zur eisernen Ration, zum schönsten und besten, wir hören es gleich. Es ist irgendwie auch ein Schöpfungstext, weil wir da ja nun schon waren, also einer von der Schönheit des Lebens, wie es Gott will und wo er uns hinbringen will.
Ich werde mir so eine kleine Strichliste machen, wie oft Sie im Jahr sagen, das ist mein Lieblingssonntag oder das ist mein Lieblingstext. So, und dann
ich gebe Ihnen schon mal einen Tipp, jeden Sonntag.
Ich habe es geahnt, dann nehmen Sie mir die Pointe fast vorweg. Ich wollte gerade so, Herr Bischof, jetzt gibt es mal keine Gesetzesvorlage und Beschlüsse, wir kommen zur Bibelstelle. Und dann dachte ich so, Moment, wie sehen Sie eigentlich als Theologe, als Geistlicher die Bibel? Ist das für Sie auch so etwas wie ein Gesetzesbuch?
Ja, natürlich ist die Bibel auch ein Buch mit Gesetzen. Also, wenn man mal guckt, das fünfte Buch Mose etwa, nennen wir auch Deuteronomium. Das heißt zu Deutsch, das zweite Gesetz. Das dritte Buch Mose enthält das große Heiligkeitsgesetz mit dem berühmten Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und schon im zweiten Buch Mose kommen die 10 Gebote vor. Die 5 Bücher Mose, also die ersten 5 Bücher der Bibel, gelten zusammen jüdisch als die Tora, wörtlich die Weisung zu einem guten Leben. Und zu diesen 5 Büchern Mose am Anfang gibt es parallel die 5 Bücher der Psalmen, in denen 150 Psalmen, also Gebete und Lieder, nochmal in 5 Bücher aufgeteilt werden. Und einer dieser Psalmen ist heute unsere Bibelstelle.
Ah, tatsächlich. Machen Ihnen solche Gesetze, Sie haben das mit so einer Werf, mit so einer Leidenschaft gesagt, machen Ihnen, also wenn ich Gesetzesbuch höre, denke ich immer so, oh, Einschränkung, muss ich mich dran richten. Aber Sie haben Spaß an diesem Gesetzen?
Ich glaube, Tora ist ein wahnsinnig gutes Wort dafür, weil es um die gute Weisung zum Leben geht. Und es ist ja sozusagen unsere Möglichkeit, dass, wie Gott diese Welt eingerichtet hat, gut in dieses Leben zu bringen. Dafür sind die Gebote da.
Dann kommen wir jetzt genau zur Bibelstelle von heute.
Und jetzt also einer dieser Psalmen, der 23. Ich lese. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da.
In einer Hitparade der schönsten Bibelstellen, Ihren Lieblingsbibelstellen möglicherweise auch, würde ich mal jetzt sagen, das ist ganz weit oben, wenn ich also unter den Top 3, wenn nicht sogar Top 1, höre ich auch immer wieder gerne. Ist so irgendwie Balsam für die Seele.
Genau.
Dann denke ich aber auch gleich, möglicherweise auch Opium fürs Volk. Also so dieses alles, also wie oft hören wir irgendwie so, alles wird gut.
Ja.
Und manchmal tut uns das gut und manchmal sagen wir auch, nee, kann ich jetzt irgendwie nicht so hören. Ja.
Also finde ich, haben Sie völlig recht, muss man wahnsinnig aufpassen, dass es nicht zu so einem, ich sag mal, einem kitschigen Ölgemälde über dem Sofa wird. Mhm. Es gibt von dieser Bibelstelle, oder es gab früher ganz viel so Bilder, da wird dann so ein Hirte irgendwie in einer schönen Landschaft gezeigt und das in einem alten Rahmen und dann denke ich so, ja, und das hängt dann noch über dem Sofa von Großmutter und Großvater und dann hat es jedenfalls die Gefahr, kitschig zu werden und dann wird es auch das, was sie Opium fürs Volk nennen, dann kann daraus falscher Trost oder eine falsche Beruhigung werden. Darum geht es, glaube ich, in diesem Psalm überhaupt nicht. Aber Sie haben völlig recht, deswegen war der mal eine Zeit lang auch umstritten, weil viele gesagt haben, wir wollen auch nicht sozusagen wie die Schafe sein und
was soll dieses Bild mit dem Hirten
und das passt doch alles gar nicht mehr in unsere Zeit. Und dann, jetzt hat er aber wieder auch in der Hinsicht eine Renaissance, weil man sich, wenn man sich klar macht, Hirten und Hirtinnen, können wir heute gut sagen, die führen ja zum Beispiel nicht von vorne, wenn sie die sehen, wie die so mit einer Schafherde rumlaufen, sondern die gehen entweder hinten oder sie gehen mittendrin. Und es ist wirklich eine ganz moderne Art letztlich von Führung, die auch in diesem Bild mit angesprochen ist. Eben nicht irgendwie so ein Top-Down oder vorne weg. Und so ist das mit Gott eben auch. Der geht mittendrin in unserem Leben. Und oft genug geht er auch hinterher und guckt, wenn wir auf die Irrwege gehen. Aber nochmal, wenn dann daraus so das Bild wird, wir wären die Schafe dabei oder ich bin das blöde Mähschaf oder so, dann wird es natürlich schwierig. Und dann ist es gut, dass wir dieses Bild immer wieder neu einfangen und auch immer wieder sozusagen mit dem Leben jetzt verbinden. Das ist das, was ich an dem Psalm so liebe. Er ist immer wieder jetzt sozusagen, weil wir ihn wahrscheinlich schon so oft gehört haben, kann ich ihn immer mit dem, was gerade im Leben dran ist, verbinden. Und dann hat er so eine Abfolge in sich, die finde ich einfach wunderschön. Wenn man guckt, die ersten Verse, ist es über ihn, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich und so weiter. Er erquicket meine Seele. Und dann wird aus diesem Er, da, dort, der Hirte, dann wird darin, mitten darin ein Du. Und zwar genau an der entscheidenden Stelle. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann heißt es nicht, denn der Herr ist bei mir, sondern du bist bei mir. Und dann wird aus diesem Beschreibenden ein Gebet, ein Du, und dann wird aus diesem Du am Ende, dass ich Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen ein Leben lang. Und das ist sozusagen die Abfolge dieses Liedes, dieses Gebetes, das mir gerade deshalb im Moment, in diesen Zeiten, wo wir ja nun wirklich auch von Krise zu Krise gehen, so wichtig ist, dass aus dieser Beschreibung Gottes, dass du wird, das mit meinem Leben zu tun hat. Und dann wird mir erst richtig deutlich, dass dieser Psalm ja ein Psalm ist, der ganz alt ist, weil er die Nomaden früher, als die Menschen noch gar nicht sesshaft waren im Nahen Osten, als er die Nomaden dabei begleitet hat, dass sie alle halbe Jahr ihre Weide wechseln mussten, dass sie immer nach neuen Wiesen für ihre Herden gucken mussten. Alle halbe Jahr ein Weidewechsel, wir würden heute sagen eine Transformation, immer wieder ein unsicherer Weg in die Zukunft. Und wenn ich dann denke, wir sind mitten in ganz großen Transformationsprozessen, dann ist das der Psalm für diese Transformationsprozesse. Gott ist mit dabei, wenn wir nach neuen Wegen in diesem Leben, nach neuen Weiden, nach neuen Wiesen suchen. Und er ist auch in diesen Übergängen, in diesen Tälern, in diesem Nichtwissen, wo es hingeht. Er ist dabei und er ist nicht als er dabei, sondern als du. Und Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen ein Leben lang. Und wir werden bleiben im Hause des Herrn, immer da.
Tja, und bei der Fürbitte, Herr Bischof, da würde sich jetzt natürlich gleich der gesamte Hertha BSC anbieten, aber dafür ist die Fürbitte nicht, also zumindest nicht ausschließlich gedacht. Ich finde, die Fürbitte ist auch immer ein Ort des Nichtvergessens. Da gab es doch mal dieses Erdbeben mit Tausenden von Toten in Syrien und der Türkei. Da ist noch nicht wieder und noch lange nicht alles wieder gut und von der Ukraine mal ganz zu schweigen. Und mit dem Sudan ein neuer Krisenort. Von wegen, mir wird's an nichts mangeln. Da herrscht enormer Mangel.
Ja, Gott, wir denken an die Menschen in der Türkei, in Syrien, an die vielen Opfer, an die Angehörigen der Opfer. Die Menschen in den Schutt- und Trümmerbergen, sei du da in der Trauer, sei du ein Du, das wir ansprechen, vor dem wir klagen können, sei da Gott im Neuanfang, führe auf Auen, sei an der Seite im Wechsel des Lebens. Gott, lass uns nicht vergessen, was so schnell aus unserem Blick gerät. Das finstere Tal ist oft lang. Sei da, stärke uns, führe uns, halte du uns.
Amen. Ich behaupte ja immer, dass ich nicht wetterfühlig sei, aber wenn die Sonne dann doch mal so wie an den vergangenen beiden Tagen rauskommt, merke ich doch, wie sehr es meine Laune hebt, wie gut dieses Licht und die Wärme tun. Wärme und Licht mit Worten dürfen Sie jetzt wieder verbreiten, lieber Bischof.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, jetzt muss ich doch mal fragen, haben Sie jetzt endlich mal meine Kinotipps eigentlich nachgeholt? es soll ja nicht so wie Hausaufgaben irgendwie sein, aber so ein bisschen mehr Einsatz würde ich mir doch schon mal wünschen.
Naja, also ich habe im Westen nichts Neues gesehen. Aha. Das haben Sie mir ja empfohlen.
Jetzt doch, tatsächlich.
Ja, danke für den Tipp.
Kino oder im Fernsehen?
Im Fernsehen. Ah. An Karfreitagnachmittag, da passt der Film ja wahrlich sehr eindrücklich, muss ich sagen. Die unfassbar schreckliche Realität des Krieges, der nicht enden will, das ist ja auch ein Thema dieses Films, nicht aufhören können mit dem Morden, mit der Wut, die da in einem drin ist, mit der Rache, dem Krieg in uns. Danke für den Tipp, ich kann es nur weiterempfehlen.
Ah, wollte ich gerade fragen. Kann immer so einem Film ja nicht Daumen hoch oder so, ist
nein,
immer so ein komisches Gefühl, aber man kann es also empfehlen.
Also man braucht die richtige Stimmung dafür. Es ist jetzt
auch Leute um sich rum, oder? Mit denen man sich dann auch austauschen
unbedingt.
Guter Film, aber nicht mit dieser Stimmung wollen wir Sie entlassen in die neue Woche, sondern mit mehr Sonne, als es jetzt gerade gibt, aber es soll heute im Laufe des Tages noch schöner werden. Also ich hoffe darauf und dann mal sehen, Hertha, ne, hat gute Chancen. Ich meine, der Gegner Bayern München, der strauchelt ja gerade ganz stark. Also in der nächsten Woche da holt die Hertha dann mindestens einen Punkt in München, würde ich sagen.
Oder? Ich wünsche eine gute Woche, eine gesegnete mit grünen Auen. Und da meine ich jetzt nicht so sehr die Fußballfelder, sondern wirklich mit der guten grünen Aue des Lebens, auf die Gott uns führen will, auf die Gott sie führen will.